Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 des Auer-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, man mag es kaum glauben, wir sind schon im letzten Drittel der Saison. 25 Spiele sind gespielt und ja, der Blutdruck steigt. Es wird immer spannender in der Liga. Und das Sachsen-Derby steht vor der Tür. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Heute wieder mit dabei Martin. Hallo Martin.
Hi.
Und Tobias. Hallo Tobias. Hi. Nach Leipzig.
Bist du, genau.
Durch die Fußballmassen gekommen heute.
Ich hatte es eigentlich ganz vergessen, dass heute Real Madrid nach Leipzig kommt. Ich habe mich so gewundert, was macht jetzt die ganze Polizei auf dem Leipziger Hauptbahnhof? Warum sind da auf einmal noch mehr Menschen als sonst und warum sind die Bahnen irgendwie alle total überfüllt? Deswegen, also wie gesagt, in der S-Bahn bin ich noch ganz gut durchgekommen, aber ich habe auch noch einen Stehplatz in der Straßenbahn ergattert, sodass ich dann auch gerade so pünktlich noch zum Aufnahmetermin gekommen bin. Wohl wissend, dass nicht mal ein Kilometer von mir entfernt Real Madrid spielen wird.
Nicht mal, du bist ein Kilometer weg vom Zentralstadion, wohnst du?
Nicht mal, also nicht mal. Ein
Kilometer. Okay. Gut, aber international spielt ja nicht nur Red Bull Leipzig, sondern bald auch wir wieder. Nach 1988 wird Wismut Aue mal wieder die internationale Bühne betreten. Sicherlich habt ihr es schon gehört und gelesen. Mehr dazu aber gern im hinteren Drittel dieser Folge. Erstmal wollen wir uns zu den aktuellen Entwicklungen unseres Lieblingsvereins widmen und aufgehört in der letzten Folge haben wir hier mit einem Heimsieg gegen Rot-Weiß Essen. Alle können sich noch erinnern, wie Mirnes Pepic da in letzter Minute durchtribbelt und uns den Sieg schießt. In der Zwischenzeit sind 4 Spiele passiert, 2 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Und die Niederlage war auch gleich das Spiel dann nach Essen, was dann eigentlich auch schon von einigen so als das Spiel beschrieben wurde, wo nochmal richtungsweisend ist, geht nochmal der Blick nach oben jetzt im Frühjahr oder müssen wir uns mit einem Mittelfeldplatz oder gar mit einem Abstiegsplatz irgendwie nochmal beschäftigen. Das Spiel ging unglücklich 1-0 für uns aus, kann ich mich noch erinnern. Ist jetzt auch schon ein Stück her. Ich glaube, keiner von uns war vor Ort, oder? Martin, ist ja eigentlich einer deiner Lieblingsgrounds, Sandhausen, oder?
Ja, Sandhausen ist einer meiner Lieblingsgrounds. Grüße an Stefan an der Stelle. Aber es war nicht zu machen, das 2. Tag unter der Woche zu nehmen.
Genau, das war ja auch unter der Woche und trotzdem haben sich einige aufgemacht und einige, die natürlich auch da unten aus der Ecke kommen. Deswegen wieder ein stabiler Auswärtsblock, aber leider hat es dann trotz couragierter Leistung nicht für uns gereicht, können wir eigentlich abhaken. Umso erfolgreicher war dann das Heimspiel gegen den Aufsteiger VfB Lübeck mit Klevin im Tor und Tavazhofer auch im Mittelfeld. Trotzdem haben wir uns tatsächlich hier schwer getan im kalten Erzgebirge. Marcel Bär und wieder in kurz vor Schluss Mirnes Pepic schießen uns den Sieg heraus. Aber Martin, da warst du vor Ort, oder? Kannst du dich daran noch erinnern, wie das Spiel gegen Lübeck gelaufen ist?
Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war nicht so kalt wie das Spiel gegen Essen übrigens. Es war ja auch nicht abends, aber es lag auch kein Schnee. Also es hatte schon fast nichts mehr von Winter. Und ja, das Lübeck, die hatten auch einen ganz großen Gästeanhang mit und eine Banane natürlich zum Provozieren. Das ist auch an der Stelle echt total dumm, dass sich da Leute dann in den Gästeblock stellen und dann da rumdiskutieren und so. Also wir sind doch nicht im Kindergarten, Leute. Das finde ich echt ein bisschen albern. Also ja, Lübeck, ich glaube auch, die haben sich ein bisschen mehr versprochen von dem Spiel. Aber es war schon ein verdienter Sieg. Also fand das schon ordentlich. Und es war ja dann auch von den Zuschauern noch mehr, als man erwarten musste, konnte. Also es waren ja dann auch noch, ich glaube, es waren auch noch über 6.000, ne?
Stimmt.
Ja. Vorverkauf lief ja nicht so gut. Ja, das ist natürlich auch eigentlich ein bisschen schwach an Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, vielleicht nicht die beste Zeit, aber es könnte schon noch mehr los sein. Also wir haben halt schon sehr, sehr, sehr erfolgsverwöhntes Publikum, finde ich.
Das stimmt, immer noch obwohl wir es gerade ja jetzt in der jetzigen Situation brauchen.
Ich war nicht vor Ort, deswegen wundere ich mich jetzt über die Geschichte mit der Banane. Was hat das denn jetzt damit auf sich?
Ja, die Banane ist natürlich, um dieses Ossi-Ding aufzuziehen. Und ich weiß auch nicht, also früher war das in Aue auch nicht so, dass Leute irgendwie mit einer DDR-Fahne rumrannten. Also Und dieses, dass jede Westszene meint, dieses Ost-Ost-Ostdeutschland ja persiflieren zu müssen mit West-Westdeutschland oder was weiß ich, Süd-Süddeutschland oder irgendwas, finde ich schon ein bisschen albern. Und vor allen Dingen, wir sind ja nicht Dynamo Dresden, sondern so, der Verein hat ja schon auch seine Identität im Bergbau und nicht nur jetzt darin, dass man ein DDR-Verein ist. Also weiß ich nicht.
Ja.
Aber war nicht auch das Lübeck-Spiel, wo sie die sanitären Anlagen wieder zertrümmert haben?
Ja, das auch. Das gehört ja zum schlechten Ton dazu bei so Fanszenen und sonst, ja, also weiß nicht, die Klassiker in Aue sind ja die Toiletten zerstören und Pyrotechnik zünden. Also ich will jetzt nicht beides vergleichen, aber ich weiß auch nicht, wie so das Management da im Gästeblock erst ehrlicherweise. Also das scheint mir manchmal auch nicht ganz konsequent zu sein. Also, dass man es nicht besser hinkriegt.
Wobei man jetzt auch nicht von Lübeck das als gute Fanszene irgendwie oder als wahrnehmbare Fanszene bisher so gekannt hat, oder? Also warum kommt Lübeck nach Aue und zertrümmert uns die sanitären Anlagen? Wir haben da nichts mit denen zu tun eigentlich. Naja, egal. Tobias, du wolltest loslegen.
Genau, was ich aber in dem Spiel halt irgendwie total schade fand, dass Quinnen Burger die rote Karte gesehen hat, weil es ja wirklich sein erster Starteinsatz in dieser Saison war. Und er hat natürlich wenig gespielt. Ihm verspringt auch noch als letzter Mann der Ball. Und dass er da, also ich glaube, das wird seine Chancen auf eine Vertragsverlängerung jetzt, glaube ich, mal nicht signifikant erhöhen, um das jetzt mal sehr diplomatisch auszudrücken. Aber er hatte eine neue Frisur.
Ja, habt ihr sie gesehen, ne? Letzte Folge habe ich es gerade angekündigt. Jetzt ist es euch auch aufgefallen. Spoiler, wir müssen über die Frisur von Marco Schikora sprechen, die er jetzt in Halle hatte. Auch der hatte eine neue Frisur, wenn ihr das gesehen habt. Machen wir dann gleich. Corian Burger, irgendwie Tragegestalt in der ganzen Saison. Seinen Stammplatz in der Innenverteidigung verloren an Antonio Birilla und Niko Vukancic natürlich. Aktuell glaube ich auch mit wenig Chancen hier aufzurücken, es sei denn, jemand ist gelb gesperrt, rot gesperrt oder verletzt. Das trifft uns ja jetzt leider im kommenden Spiel wieder. Aber wie du es gesagt hast, Chance gehabt und tatsächlich nicht die Chance genutzt, eher im Gegenteil, wenig Werbung für sich gemacht. Muss man ja auch sagen, grober Fehler von ihm. Ja. War ja nicht so, dass irgendwie ein Stellungsfehler von irgendeinem anderen Spieler war und er das irgendwie nur ausbügeln konnte, indem er den Spieler irgendwie aufhält, sondern ihm ist ja der Ball versprungen und weiß sich nicht anders zu helfen, als ihn dann festzuhalten. Wird ihn natürlich am meisten ärgern, weil er sicherlich auch die Situation kennt, aber ja, ich glaube, aktuell hat er gerade so nicht die besten Karten bei uns. Aber kriegt vielleicht seine neue Chance dann im Spiel am Sonntag, aber da kommen wir ja noch gleich drauf. Ja, trotzdem würde ich sagen, gutes Spiel, sehr gutes Spiel sogar für uns, wenn man sagt, man hat irgendwie über 30 Minuten dann in Unterzahl gespielt und trotzdem dann wenig zugelassen und den Sieg dann eingetütet. Minis Pepic, wie vorhin gesagt, zweites Tor, dann im zweiten Heimspiel hintereinander. Und Marcel Bär hat mal wieder seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt. Da vielleicht noch, also wer noch die Chance hat, sich nochmal das Tor, und wahrscheinlich müsste man es eher bei Magenta im Live-Spiel sich nochmal angucken, vor dem Tor von Marcel Bär, den er ja eigentlich nur noch einschieben muss, kommt eine gute Flanke von Kilian Jakob. Aber dieser Ball auf Jakob, wie das zustande kam, auch echt erste Sahne, und da kommen wir noch gleich auf ein nächstes Thema mit Vertragsverlängerung Martin Mendel. Irgendwie ist ein Angriff von Lübeck und Mendel fängt den dann irgendwie ab. Und macht halt einen Abschlag mit dem Fuß direkt sozusagen Kilian Jakob in die Beine sozusagen, dass er gar nichts anderes kann, als dann links außen zu gehen und die Flanke zu schlagen. Also ich finde, ein Großteil gehört hier auch Martin Mendel mit seiner Spieleröffnung, die hier wirklich punktgenau den Abschlag servieren konnte, dass er halt direkt weiterspielen konnte. Also großes Kompliment dann nochmal an ihm. Das ist halt der Unterschied, wie halt Tore passieren. Wenn es diesen Vorvorpass nicht gegeben hätte, hätten wir hier kein Tor gemacht. Mega gut, kann sich jeder nochmal angucken, aber in den Zusammenschnitt sieht man es leider nicht. Müsste man sich das Magenta Live-Spiel nochmal angucken. Gut, auf das Spiel gegen Lübeck folgte dann gleich das nächste Heimspiel in der Woche drauf gegen 1860 München. Martin, du warst auch vor Ort und glaube ich, hast so Gefallen gefunden, dich immer so in die Nähe vom Gästeblock zu setzen, oder? Sehe ich das richtig, wenn ich deine Fotos so sehe?
Nee, ich war gegen Lübeck im Familienblock, möchte ich nochmal festhalten, weil nämlich auch ein Bekannter mit war und ja, da war noch jemand anders mit, der war mit seinem Sohn vor Ort.
Okay.
Genau. Und aber gegen 60, ja, da war ich am Gästeblock, weil ja auch klar war, dass die eine Choreo machen oder irgendwie eine Pyro-Aktion oder so. Also es ist ja mittlerweile schon voraussehbar, dass man was hat, also das, was kommt. Also das häuft sich ja einfach in Aue.
Hatten die was zu feiern? Wie war das bei der Choreo? Oder war es einfach so?
Es war, glaube ich, einfach so. Und naja, die haben ja auch was gegen Investoren und so gezeigt, glaube ich, ne? Mm. Ja, also ich glaube einfach, die Kontrollen sind aber nicht so stark, um es mal so zu sagen.
Ja gut, aber wenn man jetzt die anderen Stadien sieht, auch bis zur Bundesliga hoch, inklusive der Störmaßnahmen, gegen die Investoren. Da sind, glaube ich, viele Securities aktuell wenig intensiv am Durchsuchen. Aber wie seht ihr denn überhaupt aktuell so diese Investorengeschichte, diese Unterbrechung, Tennisbälle sich anketten an Toren oder Fahrradketten, Fahrradschlösser an Toren zu machen? Nutzen ja gerade viele Fans sehen bis runter zur dritten Liga, obwohl ja streng genommen das eine DFB Liga ist und die nichts mit dem Einstieg in die DFL von Investoren in der ersten und zweiten Liga zu tun haben. Aue hält sich da als Fanszene komplett raus. Also da gibt es weder Banner noch irgendwelche Protestaktionen. Wie steht ihr insgesamt dazu?
Dazu in Halle wurde DFB gesungen. Also als dieses Banner gezeigt wurde von der Hallenser Seite. Halle hat ja gegen Investoren dieses Banner gemacht, genau. Und da wurde auch aus dem Gästeblock gesungen.
Okay. Also ich habe mich da ja wirklich auch mit einem guten Freund aus der Dynamo-Fanszene unterhalten, der heute in der Schweiz wohnt. Grüße gehen raus an Jannis. Und zwar, wir hatten erstens ganz doll darüber diskutiert, dass, glaube ich, Protest total in Ordnung ist. Ich habe zum Beispiel Banner, in denen ein Bild von Martin Kind zu sehen ist, zusammen mit einem Fadenkreuz, dass es eigentlich gar nicht geht. Also es ist natürlich wahrscheinlich, dass Martin Kind die entscheidende Stimme gegeben hat für den Investoreneinstieg. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich überlegen, möchte die Bundesliga, möchte die international wettbewerbsfähig sein, dann brauchen wir die Investoren. Möchten wir einfach nur just for fun spielen, dann darf man sich aber auch nicht beschweren, international keinen Erfolg mehr zu haben. Und gerade halt auch vor dem Hintergrund, dass man natürlich immer mehr Erfolg will, dass man natürlich immer auch die größeren Stars möchte und immer mehr das Bohai haben möchte. Aber gleichzeitig gegen Investoren ist, das kann ich da für mich persönlich nicht nachvollziehen. Also ich glaube natürlich, je höher du steigst und je höher du auch im Konzert der Großen mitspielen wirst, umso mehr Geld brauchst du halt einfach. Deswegen ist einfach mein Rat zu sagen, wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann geht einfach in die dritte Liga, geht einfach in die vierte Liga. Denn dort findet ihr größtenteils ja noch den Fußball, den ihr eigentlich auch sehen wollt.
Und Martin, deine Haltung dazu?
Puh, also Tobias, das mit der Wettbewerbsfähigkeit, das finde ich aus dem Sinne Quatsch, weil in der zweiten Liga konkurrierst du ja schon nicht mit anderen Wettbewerben. Also die zweite Liga in Deutschland hat ja schon auch noch mal mehr Geld als andere Ligen, also erste Ligen im Ausland. Und eigentlich, wer ist denn internationaler Wettbewerb in Deutschland? Das sind vielleicht 10 Clubs und 10 Clubs von 36 Profi-Clubs ist für mich eigentlich nicht die Mehrheit. Also die Clubs, die international spielen wollen, für die ist dieser Deal vielleicht sinnvoll. Aber eine Fragestellung, die gar nicht gemacht wird, ist, warum haben denn die DFL-Clubs dieses Geld nicht über? Warum können die denn nicht auf... Ich weiß nicht, die Diskussion hatte ich im Rasenfunk jetzt auch verfolgt. Es ist ein einstelliger Prozentsatz von den TV-Geldern, die jedem Club jetzt fehlt. Warum haben die das nicht im laufenden Geschäftsbetrieb über. Also die Vereine sind ja einfach krank. Also die Vereine haben eine kranke Struktur und eine kranke Finanzierung. Also Werder Bremen hat negatives Eigenkapital und muss jetzt die Investoren da reinholen, damit sie nicht pleite gehen. Ne? Also wir reden halt von DFL-Clubs, die im Prinzip überschuldet sind und über im Prinzip, wenn du dir die Finanzzahlen der Liga anguckst, es gibt kaum einen gesunden Verein. Also wir haben die Vereine, die sowieso Shareholder haben, also Eigentümer, sagen wir klar, Volkswagen, Bayern München, Bayer Leverkusen, sowas, ne? Das haben wir sowieso, die sind gesund, aber dann haben wir noch vielleicht eine Handvoll Bundesliga-Clubs, die solide dastehen. SC Freiburg kann man immer noch als Beispiel nehmen, guckt euch Köln an, ja, wenn die jetzt absteigen, dann ist da auch Armageddon oder Schalke 04. Und das ist doch das Verlogene, dass diese, gerade auch diese Vereine, die dann sagen, wir sind gegen den Investoren, die haben das Geld ja auch gar nicht, also die können ja gar nicht auf das Geld verzichten, weil sie das Geld ja auch dann teilweise schon ausgegeben haben für die Zukunft, ihre Rechte verkauft haben oder auch in anderen Abhängigkeiten stehen. Und der Cashflow in dieser Liga ist doch krank. Und ich weiß nicht, warum die Diskussion nicht geführt wird, welchen Fußball wollen wir eigentlich haben? Was ist denn das Besondere an der Bundesliga? Und diese Diskussion sollte mal geführt werden, weil die Bundesliga weiß, glaube ich, auch gar nicht, wo sie hin will. Will sie jetzt die Fanliga sein, wo man die Ultras verkaufen kann, oder will es jetzt die Liga sein, die der Premier League hinterherhechtet? Und den Wettkampf wird man nie gewinnen. Man wird nie gegen die ausländischen Ligen gewinnen. War auch noch nie so. Die deutsche Liga war noch nie die attraktivste Liga, verglichen mit den anderen europäischen Ligen.
Na, also persönlich für mich gesehen, also ich verfolge, ich habe ja auch kein Sky-Abo mehr, wobei für mich irgendwie auch die erste Bundesliga für mich auch überhaupt gar nicht mehr wirklich interessant ist. Also die erste Bundesliga ist für mich einfach absolut farblos. Na, also du hast halt natürlich, also klar, du wirst natürlich nie mit La Liga mithalten können, obwohl ja auch da viele Vereine super krank sind, siehe Barcelona, und du wirst natürlich auch niemals die zweite Premier League sein. Und ich glaube, das eigentliche Problem ist ja das, was du ja auch gerade angesprochen hast, ist ja, glaube ich, dieses Hinterherhecheln dieser Premier League, wo natürlich irre Summen fließen, wo natürlich aber auch viele Vereine in der Hand von irgendwelchen russischen oder asiatischen Oligarchen sind oder von irgendwelchen arabischen Ölscheichen oder so. Ich glaube einfach, das zeigt im Grunde gesehen eigentlich die grundlegende Entwicklung im Fußball, nämlich hin zu einer wesentlich steigenden Kommerzialisierung. Also grundsätzlich gesehen wird Fußball gerade in der ersten Liga halt immer mehr zum Produkt. Ich war jetzt letztens zum Spiel RB Leipzig gegen Union, weil ein Dresdner Freund da war, der Berliner ist. Und im Grunde, das ist halt eigentlich, das ist eine einzige Show, die dort geboten wird. Da gibt's eine Da tanzt der Stadionsprecher die Namen, da gibt's dann eine Lichtshow, dann ist alles musiktechnisch durchchoreografiert, also so ein bisschen, und dann gibt's dort Veggie-Würste, und also es ist halt einfach so ein Event geworden, sag ich jetzt mal, und das hat eigentlich nichts mehr mit dem klassischen Fußball zu tun, den es mal gab. Also ich mache das gerne mal an einem Beispiel. Mein allererstes Spiel, was ich gesehen habe, das war wirklich mein allererstes Spiel, das war Zwickau gegen Leipzig. So um 2000 muss das gewesen sein. So in einem total unsichtlichen Stadion, wo an meinem Kopf halt irgendwie die Bänke vorbeigeflogen sind, die rausgerissen wurden. Und aber ich glaube, das Problem ist halt, dass diese Zeit für den Fußball in der ersten Bundesliga einfach abgelaufen ist und dass man sich für sich selber einfach überlegen muss, möchte man das noch oder möchte man tatsächlich lieber in Anführungsstrichen den echten Fußball in der dritten und vierten Liga sehen?
Ja, bei der dritten und vierten Liga hast du ja nur Vereine, die krank sind. Das ist das nächste Problem. Wo es möglich wäre, sich zu finanzieren, finanzieren sich die Clubs nicht vernünftig. Also ich meine, guckst dir doch in Aue an. In Aue, wenn du nicht in die zweite Liga auf mittelfristig kommst, dann weiß nicht, was mit dem Verein passiert. Ich weiß es wirklich nicht. Also die Sponsoring-Erlöse scheinen ja nicht zu reichen. Die Zuschauereinnahmen sind rückläufig. Man hat eine Riesenkampagne gestartet, 4000 Unternehmen Briefe geschickt und trotzdem siehst du nicht, dass jetzt das Geld zusammenkommt, dass du dieses Jahr eine schwarze Null machst. Ne? Also das ist doch krank alles. Also das ist doch wirklich krank. Und ich kann es dir auch aus Babelsberg sagen, jedes Jahr wird gesagt, wir steigen auf. Und das Geld ist aber nicht zusammen für die dritte Liga. Und in der Regionalliga kannst du auch nur schwer eine schwarze Null machen, weil es immer den Anreiz gibt, möglichst viel Geld auszugeben in jeder Liga. Und das fängt an, sobald du einen Cent Gehalt bezahlst an irgendwen. Und es geht ja nicht nur um die Spielergehälter. Es geht ja auch darum, den Staff und was weiß ich. Also du brauchst ja im Fußball einfach immer Geld. Und die Kommerzialisierung, die geht ja bis in die Kreisliga runter teilweise, also wo die Leute schon Geld verdienen, ja, also zumindest ein bisschen was, also keine Millionengehälter, klar, aber das ist doch krank alles. Und für so einen Verein wie Aue, ja, da wäre das Beste, wenn man in der zweiten Liga spielt, aber man kann in der zweiten Liga finanziell ja auch nicht mithalten, also das ist ja die Realität einfach. Und deshalb, als Aue-Fan muss man halt sagen, wir waren sowieso in einem Konzert, wo wir finanziell nicht hingehören und wo wir es deshalb auch so schwer hatten. Und dass diese Verschwörungstheorien, dass man da nicht gewollt ist oder so, ist natürlich Quatsch. Aber es ist nun mal schwierig, das Geld zusammenzukratzen, was du für die Liga brauchst. Und das hast du ja bei den Vereinen in der Umgebung noch viel mehr gesehen. Die können ja die Regionalliga schon nicht finanzieren.
Ich glaube, insgesamt kann man ja sagen, dass wir dann noch ganz, ganz gut aufgestellt sind im Vergleich zu den anderen Nachbarclubs und so weiter und auch doch unterm Strich wenigstens jetzt dann mal wieder solide wirtschaften und gerade, ich glaube, auch mit den steigenden Fernseheinnahmen, glaube ich, in den nächsten Jahren, wo uns Magenta dann ein bisschen mehr zahlt, sind wir vielleicht dann mal wieder auf einem grünen Zweig. Ich glaube, alles ist gesagt, braucht man nicht mehr so mehr zu bedienen. Das Geld macht den Fußball kaputt und ich glaube, wir kommen nicht drum rum, so eine Superliga zu gründen, wo du halt dann diese Top-Investoren Vereine hast, die dann austauschbar sind und sollen sie unter sich dann weiterspielen, aber das hat dann halt nichts mehr mit Wismut Aue zu tun, mit Erzgebirge Aue zu tun und ich glaube, das ist aber auch gut so. Gut, gehen wir mal wieder hier zurück in unsere Agenda mit dem kleinen Diskurs von eben, was ja aber auch mal sein muss, gerade in der heutigen Zeit. Wir waren stehen geblieben, 1860, Aue 0-0, glaube ich auch wieder ein gutes Spiel von uns, wo wir uns aber am Ende nicht belohnen, Sean Seitz hier namentlich genannt, der uns am Ende ja leider nicht den Siegtreffer schenkt, wo wir sonst manchmal mit Glück noch ein Tor gemacht haben, ist es da uns nicht gelungen und wir mussten mit einem Unentschieden dann hier vom Platz gehen, um dann aber mit geschwellter Brust im nächsten Spiel, nämlich im letzten Spiel auswärts in Halle, dann doch wieder als Sieger vom Platz zu gehen. Und da ist so einiges passiert. Auch da, Martin, warst du wieder vor Ort. Tobias, ich glaube, du nicht, oder? Obwohl es ja fast ein Heimspiel für dich ist.
Ja, richtig, aber ich musste leider an dem Tag arbeiten.
Ach so, du bist ja samstags auch immer mit beschäftigt. Wobei, das war Sonntag. Hast du Sonntag gearbeitet?
Ach nee, stimmt. Du hast recht, das war Sonntag. Aber Sonntag habe ich gesagt, nee, ich muss mir mal einen Tag frei. Mir war ja auch klar, also ich meine, die S-Bahn-Situation zwischen Leipzig und Halle ist ja schon unter der Woche katastrophal. Und wenn dann auch noch ein paar tausend Auer-Fans kommen, dann habe ich mir gedacht, dann wird das bestimmt noch ein bisschen katastrophaler werden. Und so ist es dann am Ende ja auch gekommen.
So sieht's aus. Martin, was kannst du berichten von dem Spiel?
Ja, für mich ist es ja auch quasi ein Derby als ehemaligem Hallenser. Ja, ich meine, so mal ganz grob zu diesem Rahmen. Ich verstehe, warum man alles zu einem Ostduell hochchest und ich verstehe auch, warum Hallenser und Auer sich nicht mögen, aber diese Rivalität, die da gespielt wird, finde ich schon ein bisschen befremdlich. Also auch, dass die so einen Anti-Fan-Gesang haben. Und dass da so ein unsägliches Banner gezeigt wurde. Ich habt ihr das gesehen, dieses Banner da im Aue Gästeblock?
Von uns?
Ja.
Mit dem Wohnwagen.
Also stand halt drauf Aue International und es war ein Wohnwagen, was ja eine klare Halle. Anspielung ist, auch auf die Strafe, die im Hinspiel.
Halle International?
Ja, sorry. Klar, es stand Halle International drauf. Ja. Und ist natürlich eine Anspielung auf die Banner, die im Hinspiel gezeigt wurden. Ja, und es geht ja darum, um die Beleidigung, Halle einfach als in Anführungsstrichen Zigeuner zu bezeichnen. Aber diesen Ruf gab es zumindest aus der Fanszene jetzt nicht, aus dem Gästeblock. Also ist halt eine ganz billige Dechiffrierung, um eine Strafe zu umgehen und hier halt zu provozieren.
Ja. Nicht schön, aber vielleicht besser so, als jetzt mit Fangesängen uns eine Strafe zu provozieren. Irgendwas mitbekommen? Ein Fanzug ist hingefahren, wurde irgendwie auseinandergenommen. Hast du da irgendwas auf der Anreise mitbekommen?
Na, ich komme immer aus einer anderen Richtung. Am Bahnhof super viel Polizei und ich meine, wie Tobias das ja schon sagt, wir kennen ja die S-Bahn und die S-Bahn ist halt so schon voll. Die S-Bahn nach Zwickau ist halt immer voll. Egal, ob du jetzt unter der Woche fährst oder am Wochenende, dann kommen halt die Heimpendler und dann stopfen die Leute da rein, ne? So, und meines Wissens nach können die S-Bahn jetzt auch nicht unendlich verlängern. Ja, aber vom Konzept her, eigentlich hätte man dann extra S-Bahn shutteln müssen und dann sagen, ja, dann habt ihr halt eine Erzgebirgsbahn da frei unten. Also, ich meine, wenn man sowas an der Kapazitätsgrenze eh schon hat, und dann kann ich mir auch gut vorstellen, wie dann diese ganzen Zwischenfälle da passiert sind, ne? Dass dann Leute reingequetscht wurden und dann wieder raus wollten. Und ich meine, jeder, der mal mit dem Zug gefahren ist zum Fußball, der kann da ja auch ein bisschen sich was vorstellen, wie es abgegangen ist.
Das ist kein Spaß. Das stimmt.
Und ich weiß nicht, wo der
Gut, aber.
Fan schwer verletzt wurde. Es wurde ja auch ein Fan schwer verletzt. Die Fanszene sammelt ja gerade Hinweise. Ich weiß nicht, ob das auch im Zusammenhang mit dem Zug da ist. Aber ja, die Polizei in Halle hat ja die Leute dann auch ja so ungefähr die 2, 3 Kilometer, die das da sind, zum Bahnhof verlaufen halt lassen. Also du kann ja viel passieren, so in der Südstadt da.
Also wer was gesehen hat, gern in Aue auch beim Verein melden. Ich glaube, die sammeln auch Hinweise oder würden sie entsprechend dann weiterleiten. Ja, unschöne Aktion, Gewalt immer scheiße, Polizeigewalt nochmal unnötiger.
Ja, aber auch scheiße, den Zug zu zerlegen, muss man auch mal sagen, ne? Also
Auf jeden Fall, ja.
diese ganze Vandalismus-Scheiße, was soll das? Also da habe ich auch kein Verständnis für. Habe ich jetzt auch mal nochmal drüber nachgedacht. Bei den Bussen macht ihr das ja auch nicht, weil mit dem Busunternehmen wollt ihr nochmal fahren. Ob ihr nochmal mit der Deutschen Bahn fahren wollt, ist ja keine Frage.
Ja, naja. Zurück zum Spielerischen. Das war erfolgreicher und schöner zu berichten. Wir gewinnen das Spiel 3-2 nach einer, glaube ich, sehr, sehr aufregenden ersten Halbzeit, wo es hin und her ging und wir zweimal die Hallenser Führung ausgleichen konnten. Einmal Kopfball von Chikora, einmal ja, schön weitergeleitet von Marcel Bär. Da muss ein Stürmer, ein Top-Stürmer davon stehen und den dann einfach so reinwurschteln. So ging es mit 2-2 dann in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit auch guter Auftritt von unseren Jungs und wir gewinnen das Spiel durch einen Elfmeter von Marvin Stefaniak. Davor wurde Marcel Bär gefoult und ja, wir gewinnen das Ding 3-2, wobei auch da wieder man am Ende die Auer Herztropfen brauchte, weil auch diese ganzen Konterchancen, die wir am Ende so irgendwie kläglich verdattelt haben, hätte das auch schief gehen können, finde ich jedenfalls. Aber am Ende wahrscheinlich super Stimmung da im Gästeblock, Martin, oder? Wie war's danach?
Also ich muss ja noch eine Geschichte erzählen. Ich saß ja sozusagen neben dem Gästeblock und da waren dann auch so ein paar Aue-Fans in Zivil, die sich demonstrativ bei den Toren gefreut haben. Und dann kamen da so ein paar Hallenser an, die aufmischen wollten, also die dann mit Bier erst beworfen haben. Und dann kam auch die Polizei und da gab es da fast eine Schlägerei im Block. Und dann bin ich woanders hingegangen auf der Tribüne, weil ich einfach keinen Bock auf die ganze Scheiße hatte. Und ja, ich bin dann auch nach dem Spiel direkt weg und im sozusagen auch bevor die ganzen Hallenser alle in die Bahnen sind und so, weil ja, mir war halt schon klar, was dann passiert nach dem Spiel mit dem ganzen, ja, Polizeiaufgebot da. Aber klar, es war
Hast
eine
dich
super
dann
Stimmung,
verzückt.
Gästeblock, das hat man natürlich auch im ganzen Stadion sehen können. Ich fand es jetzt auch bei Halle, fand ich es noch relativ ruhig dafür, dass die ja wirklich auch vorm Abstieg stehen oder ganz unten im Keller sind, also juristisch raus, gab es, glaube ich, auch ein paar Rufe, ne? Ja, und
Ja, ist
schwierig.
natürlich auch für Halle ein Highlight-Spiel, mal wieder gegen Erzgebirge Aue spielen zu dürfen. Da kommen schon mal ein paar mehr Leute ins Stadion. Hat die Auer Fanszene irgendwie die ersten paar Minuten nicht supportet oder so? So klang es jedenfalls am Fernseher. Hast du da was mitbekommen? Ob es da irgendwie Gründe gab? Also so gefühlt ging es irgendwie erst nach 6, 7 Minuten irgendwie los.
Ich weiß, dass sie nicht am Anfang nicht haben, nicht supportet haben. Die waren aber nicht so richtig fertig. Ich glaube, die kamen auch alle spät ins Stadion wegen der Kontrollen. Und die waren ja auch erst vergleichsweise spät in Halle. Ich glaube, die waren erst so 2 Stunden vorm Spiel am Hauptbahnhof. Und deshalb war da alles ein bisschen eng von der Zeit. Aber dass es jetzt eine Protestaktion war oder so, nee, das war es nicht. Kann ich mir nicht erschließen. Und wenn du natürlich auch so viele im Block hast, dann brauchst du auch mal mehr Zeit, um sich fertig zu machen und so. Also das ist ja auch einfach so.
Ja, stimmt. Gut, die 3 Punkte waren wichtig, weil wir uns dann mal wieder ein bisschen nach oben orientieren konnten. Einige Nachholspiele sind jetzt mittlerweile auch gelaufen. Nach aktuellem Stand sind wir auf Platz 8 aktuell. 25 Spiele, 38 Punkte, glaube ich, ist vollkommen okay. Und vor der Saison hätten das, glaube ich, sehr, sehr viele unterschrieben. Blick nach oben, 6 Punkte Abstand auf den dritten Platz, auf den Relegationsplatz. Was auf einmal gar nicht mehr so viel klingt. 11 Punkte auf den direkten Aufstiegsplatz, wo Dynamo gerade steht. Und 14 Punkte trennen uns dann vom ersten Abstiegsplatz. Ich glaube, so langsam, ich hatte es vorhin gesagt, das letzte Drittel der Saison ist angebrochen. Ich glaube, so langsam können wir dann tatsächlich mit planen, nicht nächstes Jahr in Babelsberg vorbeizufahren. Weil ich glaube, auch mit dem Aufstieg sieht es da unabhängig der finanziellen Lage eher schlecht aus. So dass wir uns jetzt aktuell auf dem 8. Platz einfinden und mit den nächsten 2 kommenden Spielen, wenn wir uns die dann gleich mal angucken, nämlich jetzt gegen Dynamo, Tabellenzweiter, und dann in Regensburg, Tabellenerster. Ja, war uns klar, glaube ich, wenn man nochmal oben angreifen will, dann muss es eine Siegesserie geben und da darf man auch keine Rücksicht nehmen auf große Namen. Heimspiel gegen Dynamo, Auswärtsspiel gegen Regensburg. Was ist da so für uns drin, Tobias? Was denkst du?
Ach, schwierig. Also ich beobachte ja auch Dynamo Dresden nach wie vor noch sehr aufmerksam. Also sie haben ja, glaube ich, jetzt Lübeck 7-2 überrollt, weil sie einfach, eine massive Offensivpower haben. Die haben dann den Kutsch gestehen, die haben dann den Hauptmann stehen, die haben jetzt Ahmad Aslan zurückgeholt. Also das ist schon eine Menge Power und die sind uns einfach auch individuell einfach deutlich überlegen. Das muss man ganz, ganz klar und deutlich sagen. Was aber, glaube ich, deren großes Problem vor dem Spielüberspiel war ja einfach das Treffen. Also das heißt, sie haben zwar sehr viele Torchancen generiert, aber verhältnismäßig wenig getroffen. Und was mir mal auffällig ist, dass die auf ihren Außenverteidigerpositionen auch verletzlich sind. Also dass die da sehr, sehr viele Fehler machen, häufig auch mal einen Elfmeter verschulden oder beziehungsweise auch mal einen Freistoß verschulden. Das ist also, wenn sie eine Schwachstelle haben, dann ist es die.
Gut, also ich finde es auch krass, die haben, um das nochmal zusammenzufassen, die haben die 5 Spiele nach der Winterpause, haben die 3-mal verloren. 3-mal verloren. Mhm. Die haben schon 8-mal die Saison verloren von 25 Spielen. Die haben ein Drittel aller Spiele verloren. Also das ist nicht so stabil wie der Jahn. Der Jahn hat erst 3-mal verloren aus 25 Spielen. Der spielt halt immer unentschieden. Aber Dynamo ist hopp oder top. Das ist halt krass. Also übrigens hat Aue seltener verloren als Dynamo.
Ja.
Nämlich Aue nur 7-mal.
Aue hat das 7-mal dieses Jahr verloren und Dresden 8-mal, genau, hatte ich hier auch mit aufgeschrieben. Dafür hat Dresden nur 1-mal unentschieden gespielt und wir haben 8 Unentschieden auf unserem Tableau stehen. Ich glaube, verwundbar, und das haben auch die letzten Spiele gezeigt, mit den Niederlagen in Ingolstadt, zu Hause gegen Dortmund 2 oder auch gegen Sandhausen, wobei, wenn man ehrlich ist, und ich habe ein bisschen in die Spieler reingeguckt, das waren auch eher unglückliche Niederlagen, wo sie es halt einfach nicht geschafft haben, diese Offensivpower in Tore umzumünzen und die wenigen Chancen, die die Gegner hatten, dann einfach gnadenlos reingemacht hat. Und so würde ich auch mal die Vorzeichen für unser Spiel gegen Dynamo gar nicht so schlecht ansehen, weil klar hat Dynamo jetzt nochmal Rückenwind und Selbstbewusstsein mit dem klaren Sieg gegen Lübeck sich geholt, aber ja, auch wir haben einen Auswärtssieg uns geholt, wir haben ein Heimspiel und wir haben einen Fan dabei, der in diesem Jahr noch keine Niederlage gesehen hat, nämlich mich. Also ich werde dabei sein. Ich glaube, wir sind alle dabei, oder Tobias, Martin,
ja,
am Sonntag?
Ja.
Ich sag nur so viel, auch wenn man es mir ja nie glaubt und Gerüchte im Internet kursieren, dass ich hier das schlechte Omen reinbringe. Also in diesem Jahr tatsächlich 1 Sieg und 2 Unentschieden bisher. da kann man echt nichts sagen. Und jetzt am Sonntag will ich und sorge ich auch dafür, dass diese Serie auf jeden Fall mal weitergeht. Ja, ich glaube, Sachsen-Derby ist halt auch immer alles drin. Wir haben schon alles bei uns gesehen. Wir haben sie aus dem Stadion geschossen. Wir haben 4-1 auch verloren zu Hause. Also alles drin. Und ich glaube, auch in dieser Saison hat man halt einfach auch gesehen, dass Dresden anfällig ist und auch die nicht durch sind. Ja? Also die haben auch nur jetzt, sagen wir mal, 5 Punkte auf den dritten Vorsprung bei immer noch jetzt 13 Spielen, die zu spielen sind. Die müssen auch erstmal ihre Punkte zusammensammeln. Und ja, sie wollen am Sonntag dort weitermachen, aber wir werden ihn in Bein stellen. Leider ohne Nico Vukancic, denn Nico hat sich leider verletzt in Halle. Ein Schlüsselbeinbruch ist es, glaube ich, gewesen, ist jetzt gestern am Montag gleich operiert worden und wird uns nach Aussage des Vereins einige Wochen fehlen. Tatsächlich ein sehr, sehr herber Verlust, wie ich finde. Oder? Was denkt ihr?
Auf jeden Fall. Also ich denke, Nico Vukancic hat sich in dieser Saison super entwickelt. Er hat einfach klar deutlich gezeigt, dass er das Potenzial für die zweite Liga hat. Obgleich er natürlich die letzten beiden Spiele natürlich auch gepatzt hat. Aber ich meine, das ist ein junger Spieler. Da gehört das ein Stück weit auch mit dazu, dass die Schwankungen in ihrer Leistung ja auch drin haben.
Fand ich tatsächlich, gerade weil wir ja gewonnen haben in Halle, dann gar nicht so schlecht, dass Vukancics Hype jetzt nicht noch so laut ist, dass er dann eben in der zweiten Liga irgendwo ankommt. Sondern man halt auch sieht, der Junge kann was, aber macht noch viele Fehler. Hoffnung ist einfach da, dass er noch lange bei uns einfach erhalten bleibt. Deshalb. Ja, aber wer kann Nico Vukancic ersetzen? Martin, hast du irgendwie eine Idee, wer da jetzt dafür in die Innenverteidigung rücken würde? Kobian Bürger wäre wieder frei.
Ja, oder Majetschak.
Genau.
Majetschak kann alles spielen, haben wir mal gesagt.
Genau. Hast du ein Favorite?
Also.
Nö.
Tobias hat einen.
Also, ich denke, meine Präferenz würde dann, glaube ich, schon zu Majetschak gehen. Weil er, glaube ich, einfach auch der komplettere Verteidiger ist.
Wie sieht es im Mittelfeld? Chokora, Pepic können auch spielen, auf jeden Fall. Ne? Also, Pepic war ja auch jetzt verletzt gegen 60. Oder krank. Ja, sodass eigentlich ja Majetschak oder Burger wahrscheinlich die zwei Alternativen sind, ne?
Genau, also eigentlich die einzig realistischen Alternativen, die wir da ja im Grunde auch haben. Also ich denke, wir haben natürlich noch so ein, zwei, die aber, wenn man ganz ehrlich ist, da nie so wirklich in Betracht kommen. Also Ramzi Ferjani oder Finn Hedge oder so, das ist es, oder Franco Schädlich, die kommen da ja alle nie wirklich in Frage. Aber wer mir in der Verteidigung jetzt gut gefallen hat, war Kilian Jakob.
Das stimmt. Was hat dir gut gefallen an ihm?
Na, einfach, dass er offensiv so viel Dampf gemacht hat und dass er echt auch passable Flanken geschlagen hat.
Ja,
die auch wirklich gefährlich waren.
Ja, also auch gerade zu der Vergleich mit Leines, Rosenlöcher, muss man ja dann heranziehen, weil sie ja einfach auf der gleichen Position spielen. Und tatsächlich finde ich auch, so gerade so die Offensivpower hat er tatsächlich und auch ein gutes Auge nach vorn und hat ja auch schon ein paar Vorlagen in diesem Jahr gesammelt. Wobei auch, muss man ehrlich sein, muss ein paar Flanken irgendwie relativ schief ins Ausgehen. Ich glaube, nach hinten ist er einfach jetzt nicht so der bullige Typ, wie es jetzt ein Rosenlöcher halt ist. Da hat er vielleicht ein paar Nachteile. Aber gut, Leines wird ja erstmal jetzt ausfallen, auch operiert worden am Knie, glaube ich, Meniskus, sodass dann wahrscheinlich auch Pavel gar nicht mehr groß am Rotationsrad drehen muss im nächsten Spiel, sondern wie er es eigentlich immer macht, einfach die gleiche Elf wiederbringt, sei denn wie jetzt einer ist verletzt. Ansonsten gehe ich fest davon aus und würde fast sogar Geld setzen, dass er die gleichen Elf wiederbringt wie in Halle.
Hat man nach die Kacke schon fertig gemacht?
Ja, das stimmt.
Was ist denn eigentlich jetzt mit Steffen Nkensa? Ist er immer noch verletzt?
Er steht als verletzt drin, ja.
Ja. Okay. Ich glaube, das dauert da auch noch. Irgendwann im Frühjahr kommen wir wieder. Da wäre natürlich auch noch ein geeigneter Typ Spieler, wenn er fit wäre. Aber das ist leider nicht der Fall.
Hat einen Außenbandriss im Sprunggelenk.
Vielen Dank. Gut, also großes Spiel, großes Sportwochenende im Übrigen für mich. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen großes Sportwochenende in Sachsen. denn das Hockey-Triple Open Air findet statt in Klingenthal. Also wer es noch nicht gehört hat, an der Klingenthaler Skisprungschanze unten im Auslauf wird gerade aktuell eine Eishockey-Arena aufgebaut. Ohne Dach, also unter freiem Himmel, werden 3 Spiele, eins Freitag, eins Samstag, eins Sonntags ausgetragen. 2 von der DEL2, also Grimmitschau spielt, Dresdner Eislöwen spielen, Lausitzer Füchse spielen. Und am Samstagabend spielen 2 tschechische Teams der ersten Eishockey-Liga aus Tschechien auch gegeneinander unter freiem Himmel. Und ja, das nutze ich einfach mal, um mal wieder zu Hause vorbeizugucken und gucke mit einem Kumpel dann am Freitag das Spiel. Ich glaube, am Samstag treffen wir uns auch schon, Martin. Du kommst auch mit zum Eishockey, zu dem Tschechen-Duell. Und dann geht's am Sonntag ins Erzgebirge. Dann kommt es ins Erzgebirge, machen erst eine Schachtertour und dann nachmittags geht es ins Stadion und da treffen wir uns dann alle. Sehr gut. Ja, nächsten Spiele, glaube ich, kann man schon mal einen kleinen Ausblick geben. Beim Jahn in Regensburg, legendäre Auswärtsfahrten da nach Regensburg, kann ich mich erinnern. Wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber mit so einem Derby-Sieg im Rücken, glaube ich, kann uns alles gelingen. Und das nächste Heimspiel findet dann in 2 Wochen gegen Preußen Münster statt, die, ja, ich glaube, so ein Verfolger von uns sind, also auch eher im gesicherten Mittelfeld sind, was, glaube ich, auch so ein Spiel auf Augenhöhe ist. Ich würde sagen, wir lassen mal die ganzen Spieler auf uns zukommen, gucken dann mal, was hier noch an Punkten rumkommt. Aber ich glaube, viel nach oben und tatsächlich auch viel nach unten wird da nicht mehr gehen.
Also die Preußen sind jetzt mit dem Nachholspiel auf 37 Punkte dran, also auf einen Punkt dran.
Einen Punkt dran, ja.
Und ja, Aue hat ja auch in Regensburg oft gut ausgesehen. Also das ist eigentlich jetzt nicht so ein schlechtes Omen. Also
das stimmt.
Regelmäßig da gewonnen, regelmäßig da einen überragend vollen Gästeblock. Auch für die Leute, die noch gerade Tickets suchen. Es gibt gerade auch so eine Ticketaktion. Neben dem Gästeblock kriegt man was für 20 Euro. Vielleicht auch an der Stelle als Tipp, wenn man jetzt keinen Bock hat auf den übervollen Gästeblock.
Ja.
Und Regensburg auch schön entspannt im Vergleich zu den anderen Standorten, wo man dann ja auch mal öfters mal Stress hat als Gästefan. Ich da nicht berichten, ist da sehr entspannt.
Und Tobias, du kennst den Topstürmer von Jan Regensburg in dieser Saison?
Elias Huth.
Das ist auch schon krass, ne? Letztes Jahr nichts getroffen, außer irgendwie die Lichter im Wohnzimmer. Und dieses Jahr, ja, steht da halt oft richtig und ist einfach ein Stürmer, auf den man sich verlassen kann, wie er eigentlich auch in den Jahren davor regelmäßig getroffen hat. Manchmal ist es ja aber so, ne, dass einfach gewisse Mannschaften oder Vereine mit einzelnen Spielern nicht funktionieren. Das war bei uns dann scheinbar der Fall. Jetzt trifft Elias, was ja auch okay ist und ihn als Typ, glaube ich, kann man es ja gönnen. Vielleicht lässt er dann in der nächsten Woche das mal aus, wenn er gegen uns spielt. Schauen wir mal. Okay. Eine sehr wichtige Vertragsverlängerung, wo einigen, glaube ich, das Herz in die Hose gerutscht ist, gab es in der letzten Woche, nämlich durch einen Post mit 2 Fußballschuhen, die an Nagel gehängt wurden, wurde die Vertragsverlängerung von Martin Mennel bekannt gegeben, im Sinne, die Schuhe werden an Nagel gehängt, aber noch nicht nächste Saison. Martin hat nochmal verlängert um eine Saison bis 2025, jetzt geht in die 17. Saison für uns und ja, baut weiter sein Legendendenkmal bei uns auf. Ich glaube aber, mit was anderem hat keiner von uns gerechnet, oder Martin?
Ich denke schon, dass er sich überlegt hat, ob er nicht aufhören will. sonst wird er vielleicht auch länger Verträge unterschreiben, ne?
Ja, aber mit 35?
Ja, also eine Saison geht ja sicherlich noch und wir hatten ja immer mal die Idee im Podcast, dass er vielleicht so eine Art Sportdirektor werden könnte. Da haben wir ja mit Mats Heidrich jetzt aber eine gute Besetzung. Weiß ich nicht, was er gerade im Verein für Optionen hätte sonst.
Ja. Und er ist ja auch noch auf einem Top-Level als Torwart. Ne? Wie gesagt, nicht nur seine Leistungen im Tor, sondern auch vom Spielaufbau, wie vorhin gesagt, sind ja immer noch Top-Level, 3. Liga mal mindestens. Das heißt, da braucht er sich auch keine Gedanken machen, ob er jetzt wirklich spielerisch hier die Mannschaft noch weiterbringt. Er ist der Kapitän der Mannschaft, spielerisch absolut überzeugend, aber glaube ich auch menschlich ein wichtiger Faktor, um das Team zusammenzuhalten. Identifikationsfigur, oft gebrauchtes Wort, aber wenn man es, glaube ich, nennen möchte und will, dann ist er derjenige, der im Duden unter Identifikationsfigur steht als Symbolbild. Ja, mega gut, aber ich glaube, die Lobhudeleien haben wir schon oft genannt. Brauchen wir dann mal eine extra Sondersendung, wenn es dann doch mal Richtung Ende zugeht. Aber das wird noch nicht in der, nächsten Saison soweit sein. Gut, dann haben wir noch das Thema Wismut Aue International. Wir hatten es vorhin gesagt, in Leipzig tritt Real Madrid auf und versucht schon mal irgendwie eine Super League zu etablieren. Wir machen einfach unsere eigene internationalen Spiele, denn der Verein hat, glaube ich, letzte Woche bekannt gegeben, dass es ein internationales Freundschaftsspiel geben wird gegen unsere Freunde aus Nordirland von Glenowen FC. Wer kennt die Geschichte nicht von euch? Tobias, Martin.
Also die Geschichte hab ich natürlich schon mal gehört, aber wenn ich Glenowen höre, ist meine erste Assoziation ein torfiger Whisky.
Ich glaube, auf der Auswärtsfahrt wird viel Whisky laufen, denn die Verabredung mit dem nordirischen Verein ist so, dass sie zuerst zu einem Heimspiel zu uns kommen im Juli. Ich glaube, das erste Juli-Wochenende sollten wir uns dafür mal alle reservieren, für das Heimspiel in Aue, dass wir seit 88 dann mal wieder, wie viel sind es dann, 36 Jahre, nachdem Aue zuletzt international gespielt hat, wird wieder ein internationales Spiel hier stattfinden. Und die Nordiren kommen zu uns und es ist verabredet, dass wir im Sommer 2025 dann das Rückspiel in Nordirland machen und dort mit der Meute Schachter und Schachterinnen auf die Insel fahren. Vielleicht für die, die es noch nicht gesagt haben, weil es mir tatsächlich auch ein sehr inneres Bedürfnis ist, das als große Geschichte zu verpacken, was halt tatsächlich ist. Die Geschichte ist, die wir mit dem Verein haben, dass wir 1960 gegen den Verein Glenowen FC im Cup der Landesmeister hätten spielen sollen, weil wir Meister 1959 geworden sind und dann im Europacup starten konnten. Und Glenowen ist auch Meister in Nordirland geworden in der Zeit. Und wir aber keine Einreisegenehmigung als Ostdeutsche noch hinter dem eisernen Vorhang bekommen haben. Und dann ging es ein bisschen hin und her, kürze ich jetzt ab. Auf jeden Fall hat dann die UEFA entschieden, dass wir als Aue eine Runde weiterkommen, kampflos, und die Nordiren ausscheiden, weil sie es halt nicht schaffen, auf politischer Ebene uns eine Einreisegenehmigung zu geben. Ja, so ging die Geschichte, so ging das Spiel in die Geschichte ein, als das Spiel, das nie stattfand, mit Hin- und Rückspiel. Und das ist jetzt einfach unsere Idee gewesen, das Ganze doch nochmal nachzuholen. Dann nach endlich, wie viel sind es dann? 64 Jahren. Nach 64 Jahren wird das Hinspiel nachgeholt und nächstes Jahr nach 65 Jahren dann das Rückspiel in Glenowen. Mit unserem Kumpel Max, den ihr kennt, der ja auch im Verein arbeitet, war ich letztes Jahr in Nordirland und habe da schon mal so die Kontakte geknüpft, haben da auch einen sehr sympathischen Fanbeauftragten kennengelernt namens Adam, wenn er uns hier zuhört, wobei als Nordirre wird man, glaube ich, keinen deutschen Aue-Fan-Podcast hören. Aber Adam war super nett, vorher auf Twitter hin und her geschrieben, hat uns eingeladen nach Glenowen. Wenn ihr Glenowen sucht, das ist eher auch nur ein Stadtteil von Lürgen, also die große oder die Stadt, zu der der Verein gehört, heißt Lürgen, Lurgan. Und darf man sich echt nicht als große Stadt vorstellen, also wirklich eher eine Kleinstadt, ich glaube sogar noch etwas kleiner als Aue, so gefühlt. In der Nähe aber von Belfast, also Belfast als Hauptstadt von Nordirland ist gar nicht so weit weg. Und ja, typische britische Kleinstadt. Kleines, nettes Stadion. Wir waren da auch beim Fußball natürlich. Nette Fankultur, jetzt zwar nicht mit deutschen Fanszenen zu vergleichen, weil es dann doch eher sehr, sehr ruhiger zuging und auch, glaube, war knapp nur über 1000 Zuschauer dann bei dem Spiel, Freitagabends auch als Zuschauer da. Aber sehr nette Leute, wurden gleich vom Präsidenten begrüßt, haben dann unsere Wimpel getauscht, sind in die Fanclubs da eingeladen worden, viel getrunken. Einladung nach Aue ausgesprochen und jetzt, ja, wird der große Traum wahr und das internationale Spiel findet in diesem Jahr und im nächsten Jahr statt. Ich glaube, Matze Heidrich und Max waren jetzt auch nochmal im Herbst oben in Nordirland und haben dann alles unter Dach und Fach bekommen und jetzt dürfen wir es endlich sagen, dass dieses Spiel stattfinden wird und ihr werdet noch einiges rund um das Spiel auch von uns hören. Also ich plane da auch noch so ein paar andere Aktionen, um nochmal ein paar Leute dann zu Wort kommen zu lassen. die sich dann rund um das Spiel dann irgendwie auch gut auskennen. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch das erste Juli-Wochenende markieren im Kalender. Es sind auch noch keine Ferien in Sachsen. Also da kann eigentlich nichts schief gehen, dass wir da mit einem großen Aufgebot zum Heimspiel gehen und auf jeden Fall schon mal den Juli 2025 markieren für die große Auswärtsfahrt nach Nordirland. Geburtstage, Weihnachten, versucht irgendwie Geld einzusammeln und von euren Verwandten Geldgeschenke anzunehmen, damit ihr auf jeden Fall euch die Reise nach Nordirland gönnen könnt nächstes Jahr. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wie mega gut wäre es, wenn man nächstes Jahr so einen Riesenblock an Schachtern da nach Nordirland bringen und da das Auswärtsspiel zum Heimspiel machen. Also, Glenorvan FC, mega Gegner.
Ja, danke auf jeden Fall für deinen Einsatz. Das muss man nochmal sagen. Weil, das ist ja schon eine irre Geschichte, dass es aus der Fanszene kommt, so ein Spiel nachzuholen. Fall. Und ich meine, wir labern ja schon seit Jahren von international nach Amsterdam fahren und was weiß ich, was immer nach zwei Bier erzählt wird. Aber dass man mal reell was plant, ist schon super cool. Und zu Glenorvan übrigens noch eine interessante Geschichte. Sportlich ist der erste Verein, der nicht aus Belfast kam, der Meister war in Nordirland. Also ja. Und das ist eine Stadt mit ungefähr 30.000 Einwohnern, 28.000 okay. Einwohnern. Also wirklich, wirklich klein. 30 Kilometer von Belfast ungefähr entfernt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall kann ich sagen, so aus der Fanszene von Glenavon kommen auch einige mit runter. Die Orga ist da auch angelaufen. Also auch der Verein hat das jetzt bekannt gegeben. Mit Adam, dem Fanbeauftragten, sind wir da auch im Austausch. Es gibt einen Flieger Belfast-Prag. Also es gibt wenig deutsche Städte, wo man direkt nach Belfast fliegen kann oder nach Deutschland. Aber Prag ist so das Nächste. Also es wird wohl eine gewisse Horde von Belfast nach Prag fahren und dann versuchen jetzt auch schon irgendwie so einen Shuttlebus zu organisieren und einen Reisebus, um die Leute dann ins Erzgebirge zu holen. Also ich glaube, es wird einfach rundum dann auch mit den Leuten dann ein cooles Wochenende. Wir sollten ihnen herzlichen Empfang gönnen und ihnen das Erzgebirge zeigen mit all ihrer Kultur und all ihrer Fußballkultur auch. Also es wird ein super Fußballwochenende, glaube ich. Gut, dann sind wir schon fast am Ende, aber wir haben ja auch noch eine Aktion gehabt in Aue, denn gab es eine coole Aktion, stabile Aktion von einigen Demokratinnen und Demokraten in Aue, nämlich gegen Rassismus und für Menschlichkeit und Demokratie, was vorletztes Wochenende stattfand, wo wir auch gern als Aue Podcast Pate standen, haben auch ein Interview mit der Freien Presse geführt, weil wir gesagt haben, ja, weder der Verein noch das Fanprojekt in Aue ist dort irgendwie vertreten, was man trotzdem nochmal irgendwie auch in anderen Großstädten, ich glaube in Dresden war auch auf dem Banner für die große Demokratie-Demo, war da das Fanprojekt Dynamo da irgendwie auch als Sponsor mit vertreten oder als Supporter. In Aue war das nicht der Fall, deswegen haben wir gesagt, dann springen wir als Teil der Fanszene ein. Und wie gesagt, durften dann auch ein Interview mit der Freien Presse machen und wurden da auch abgedruckt, um unsere Haltung dann nochmal zu zeigen, dass wir natürlich klar und deutlich auch für die in der Satzung von Erzgebirge Aue niedergeschriebene Sicht auf die Dinge ist, nämlich gegen Rassismus und für Demokratie und Menschlichkeit, was glaube ich auch ein Selbstverständnis sein sollte. Aber man trotzdem nochmal den Mut betonen muss von den Organisatorinnen und Organisatoren der Demo in Aue, weil es, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, wie vielleicht in anderen Großstädten, ist einfach in so einer kleinen ostdeutschen Provinz, was es nun mal ist, so eine Demo an den Start zu bringen. Und Martin, du hast es ja gleich verbunden mit dem Besuch in Aue. Ich glaube, das war nach dem 1860-Spiel. Du warst auch Teil der Demo, oder?
Genau, ich war mit einem Freund da, der ist auch extra hier geblieben. Also ja, genau, wir haben es noch, wir sind auch noch bis Sonntag da geblieben und haben auch Hörer getroffen an der Stelle. Schöne Grüße an Jan. Der war auch mit seiner Frau da. Und ja, das waren auch noch ein paar andere Leute mit Aue-Klamotten da, habe ich auch gesehen. Also cool auch, dass man dann mit so einem Anlass dazu hingeht und dass es auch aus der Fanszene getragen wird. Und was ich auch noch mal sagen möchte, zu dem Aufruf, den wir geteilt haben, 90% der Leute also haben positiv darauf reagiert. Und das möchte ich auch einfach noch mal sagen, das ist nicht selbstverständlich und die Leute, ja, die schweigen halt teilweise lieber die Probleme weg. Und das war jetzt mal so ein Anlass, wo gezeigt wurde, 600 Leute in Aue, das ist schon richtig viel. Also das hat auch Frank Richter, der ehemalige ja, der war ja auch Beauftragter, was war nochmal für die Stasi-Unterlage oder so in Sachsen, ne? Der hat ja eine Rede gehalten und der meinte auch, ja, 600, das wäre wie ein paar 10.000 in Dresden, weil ja einfach Aue auch eine sehr, sehr kleine Stadt ist. Also, ich glaube, er hatte vorgerechnet, 15.000 in Dresden oder so wären es dann im Verhältnis und das ist dann schon auch echt ein krasses Signal, dass man mit 600 Leuten in Aue ist und für Demokratie und Menschlichkeit einsteht. Und das hat ja auch die Organisatorin gesagt, dass sie sich das auch wünschen würde, dass sich da auch mehr Leute vom Fußball sozusagen blicken lassen.
Genau, das mit ihr war ich ja da auch im Austausch und die hat ja auch gesagt, dass ich schade finde, dass da vom Verein oder vom Fanprojekt da irgendwie nichts Aktives noch mitgemacht wird. Ja, wird es Gründe geben, die vielleicht jetzt für uns dann nicht so nachvollziehbar sind, aber schön dann einfach auch so viele Leute zu sehen, wie du es, Martin, gesagt hast. Und wenn man das auch noch in Verbindung bringt, weil man eben sieht, die haben auch noch Aue-Klamotten an, sieht man einfach, dass wir dann doch auch eine sehr durchwachsene oder durchgemischte Fanszene sind, wie es, glaube ich, auch die Gesellschaft dort vor Ort einfach so ist. Und es aber halt trotzdem auch sehr, sehr viele gibt, die sich nicht vom rechten Rand einnehmen lassen und ja, noch für Demokratie und Menschlichkeit aufstehen und das auch in der Öffentlichkeit gerne laut und deutlich sagen.
Ich korrigiere noch mal kurz, Frank Richter ist Bürgerrechtler und war der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von der Stiftung Frauenkirche. Also nicht Stasi-Unterlagen, aber er kommt auf jeden Fall aus der Opposition in der DDR.
Ja.
Ausgezeichneter Mann.
Wunderbar. Dann, ja, noch das kleine Rätsel am Ende, das Format, was wir immer haben. Ich habe wieder einen Spieler rausgesucht. Damit wollen wir dann die Folge beenden. Ja, der mal in Aue gespielt hat, nämlich von 2011 bis 2014 und jetzt immer noch aktiv ist. Und diesmal geht die Frage, wo er jetzt noch spielt, exklusiv an dich, Tobias, weil einfach, Martin, für dich ist die Frage zu einfach. Tobias, Guido Kotscher sagt dir wahrscheinlich noch etwas. 2011 bis 2014, wie gesagt, bei uns offensiver Mittelfeldspieler, Stürmer bei uns. Auch seinen Marktwert auf jeden Fall gesteigert bei uns, denn wir haben ihn für 600.000 Euro dann weiterverkauft an den türkischen Verein. Hat lange Zeit in der Türkei gespielt, ist 35 Jahre alt aktuell, also genauso alt wie Martin Mennel. Tobias, weißt du, wo Guido Kotscher aktuell spielt?
Oh, alter Walder. Und zwar, ich glaube, der war doch bei etlichen Vereinen in der Türkei. Also, ich kann diese ganzen Vereine nicht aussprechen. Für mich klingen die leider irgendwie auch alle gleich. Aber spielt er jetzt nicht irgendwo in der Regionalliga? Oh, also, ich glaube, der spielt noch im Osten. Und ich überlege gerade, also ich glaube, der spielt auch irgendwo im Nordosten. Genau. Warte mal.
Nordosten ist super. Norden.
Und bei Rostock 2 wird er nicht spielen, dann vermutlich in Greifswald.
Richtig.
Greifswald ist richtig. Hat übrigens im Nachwuchs bei Hansa Rostock gespielt. Also das ist gar nicht mal so weit weg jetzt bei Hansa 2, weil die ja auch in der Regionalliga Nordost spielen. Aber ist tatsächlich im letzten Jahr schon, im Sommer 22 nach Greifswald gewechselt und spielt da ja aktuell sehr, sehr erfolgreich. Also der Verein aktuell sehr erfolgreich, aber auch er, habe ich mal rausgesucht, 14 Spiele aktuell in diesem Jahr. Und sag mal, mit Mitte 30 ist das aller Ehren wert. 4 Tore und eine Vorlage aktuell. Das kann sich schon sehen lassen. Hast du ihn, Martin, bei deinen Regionalliga-Touren jetzt irgendwo mal zuletzt gesehen?
Ja, ich war ja letzte Saison war ich ja in Greifswald und habe Liga komplettiert, da hat er auch gespielt. Und er hat jetzt auch am Wochenende in Potsdam gespielt mit Greifswald. Okay. Und ihr habt ja die beste Geschichte zu Kotscher noch nicht erzählt.
Nee, sollte man die nochmal erzählen?
Ja, natürlich.
Dann mach mal.
Tobias, was ist denn das Besondere an Guido Kotscher? Also jetzt außer, dass er Fußballprofi ist.
Ich muss ganz kurz überlegen. Mir fällt gerade jetzt nichts noch weiter Besonderes zu ihm ein.
sagt dir Süleyman Kotsch etwas?
Ja, da klingelt was.
Ja, genau. Süleyman Kotsch und Guido Kotsch haben zusammen beim SV Babelsberg gespielt. Und waren an Überfällen an Spielcasinos beteiligt oder Spielhallen. Und
ach, der, ich hab's mir nicht getraut zu sagen, weil da gab's doch auch mal so einen Typen, der bei Sandhausen gespielt hat, der irgendwelche Banken und Spielern überfallen hat.
Ja, und auf jeden Fall, die sind beide verurteilt worden dafür und Kotsch 3 Jahre und 10 Monate, genau. Und ich meine, auch beide sind dann relativ schnell wieder rausgekommen und Kotsch hätte dann auch so im offenen Verzug Fußball gespielt bei Babelsberg oder so, ne? Also ist ja jetzt schon auch echt etliche Jahre her.
Ja.
Aber Guido Kotscher, der war an einem Überfall beteiligt, der soll das ausgekundschaftet haben. Die Spielhalle.
Ich glaube, aber auch noch vor der Auerzeit war das dann, ne? Also als er, ja klar, in Babelsberg gespielt hat. Das war noch.
Der war ja schon, also da war er schon, gerade, da ist er gerade gewechselt in dem Jahr, ja.
Ja, genau, also es war dann relativ frisch, ne, als er nach Aue gekommen ist dann, ja, genau. Ja, ja, aber trotzdem, ja, Legende, kann man, ja, Legende ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber auf jeden Fall einer, den man noch irgendwie positive Erinnerungen hat, oder, als Aue-Spieler.
Ja, definitiv. Genau, 2014 ist er da gewesen. Von 2011 bis 2014 ist er da gewesen. Genau. Und er hat noch gar nicht mal, also, es ist ja keiner gewesen, der jetzt immer so super viele Tore geschossen hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber im Grunde, ich glaube, das ist doch so ein Kämpfertyp gewesen, oder?
Hat er nicht auch mal gegen Chemnitz so ein wichtiges Tor geschossen oder so? Auswärtsspiel in Chemnitz, kann ich mich irgendwie noch erinnern. Naja, das ist jetzt Halbwissen, das wird dann noch im Nachgang gegoogelt oder von feinsinnigen Hörerinnen irgendwie in den Kommentaren geschrieben. Schreibt uns gern.
Wie kann er denn gegen Chemnitz getroffen haben, wenn wir zweite Liga gespielt haben?
Ja, im DFB-Pokal, keine Ahnung.
Genau.
Ich guck noch mal rein.
Also da kann okay. Was nicht stimmen mit deiner Erinnerung.
Ja, ich such's raus. Wir werden das noch später nachvollziehen. Gut, wir sind aber am Ende der Folge. Habe ich was vergessen?
Martin? Nö, ich denke nicht.
Nö.
Dann freuen wir uns auf ein großartiges Wochenende im
Erzgebirge.
Schauen wir mal, was wird. Freue mich, dass wir uns wiedersehen in Aue am Sonntag. Und ja, schießen wir Dynamo aus dem Schacht. In dem Sinne, bleibt gesund, habt viel Spaß beim Fußball, bleibt stabil und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
Glück auf.
Glück auf und viel Spaß beim Spiel in Dresden. Bis bald.